Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Feel and Grow. Heute habe ich wieder mal ein Interview für dich, und zwar ist der Sandro bei mir im Podcast. Willkommen, Sandro.
Hallo.
So schön bist du da, und ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge, die sehr aus dem Bauch entstanden ist. Ich habe schon lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen mit jemandem zusammen, weil ich mir wie so gesagt habe, ich mache das nur noch, wenn es sich wirklich wenn es so ein Impuls ist, so eine Bauchstimme. Und wir haben uns ja vor ein paar Wochen an einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden so kennengelernt. Und deine Geschichte hat mich inspiriert. Und ich habe gefunden, das ist etwas, was ich gerne würde im Podcast Raum geben würde. Genau. Und darum sind wir da. Darum danke vielmals, dass du da hergekommen bist. Ich glaube, so das Kernthema, wie wir es im Vorgespräch darüber geredet haben, ist, wie du aus einer Abhängigkeit eigentlich so einen mega Weg gefunden hast zu Freiheit. Oder aus einer Abhängigkeit, ja, wie so deine eigene Heldengeschichte hast können schreiben und jetzt auch anderen hilfst.
Ja, genau.
Genau. Und ich möchte, wieso ich das eigentlich teile, und übrigens, falls man das hören würde, wir haben noch einen Special Guest. Wir haben noch einen kleinen Vierbeiner bei uns im Raum. Also falls man den hört, das ist ein Hund. Nicht unsere Bücher, die knurren, was aber auch können sie. Genau, und zwar, was ich ja immer als Intention habe hinter jeder Podcast-Folge, ist, dass möglichst irgendwie ein Mensch sich kann abgeholt fühlen. Also wieso ich auch Themen anspreche, die vielleicht manchmal Tabuthemen sind, ist, weil ich wie möchte, dass man sich nicht allein fühlt mit etwas. Und es gibt so viele Themen, wo man halt eher allein durchmacht. Und genau. Und jetzt beim Thema Abhängigkeit, Alkohol, Drogen, zu dem habe ich jetzt da noch nie können, reden. Was aber so ein Thema ist, was so viele Menschen betrifft. Und darum bin ich mega froh. Können wir jetzt darüber reden? Und vielleicht einfach mal so zum Ball zu dir geben. Wie hat bei dir das alles angefangen vom Starting Point zu dem, ja dann, wo man jetzt um einen Low Point kommt? Magst du es vielleicht mal ein bisschen mitnehmen so in deine Geschichte?
So, ja, ich habe klassisch angefangen, wo wir in die Oberstufe gekommen sind, haben wir uns immer mit Freunden getroffen. Und dort war halt gleich Alkohol ein Thema gewesen. Wir haben, das sind 20 oder 30, 40 Leute miteinander gewesen, wo so die klassischen Hüttenpartys, hat das bei uns auf dem Land geheissen. Und da ist einfach getrunken und geraucht worden. Und das war so ein bisschen, das Mittel zum Dazugehören war, auch zu trinken oder auch zu rauchen war ein schnelles Thema gewesen, bei fast allen. Und es ist so, man hat sich dann auch darüber definiert. Oder? Und die viel haben mögen trinken, sind so gefeiert worden, sind Helden gewesen. Und das habe ich halt relativ schnell begriffen und habe relativ schnell angefangen, auch viel zu trinken und oft zu trinken. Es ist dann eigentlich Wochenende für Wochenende, wo man recht früh schon, wo einfach Alkohol zu jeder Zeit am Wochenende dazugehört hat und auch so, dass so ein Prestige-Ding war.
Ja, und vor allem eben auch ja eigentlich sehr jung.
Völlig.
Viele. Also ist ja eigentlich crazy, wie das anfängt. Und ich finde jetzt so, oder? Man hat heute wirklich gesagt, quasi, mir ist das ja wichtig, sowieso kein Blatt vor den Mund nehmen. Darum freue ich mich jetzt, wieso ich das eintauche. Weil ich finde es so mega krass, was jetzt so also intuitiv kommt. Ich meine, ich habe auch mit irgendwie 14, wir haben so eine WG, haben wir dem gesagt, wir haben einen Wohnwagen gehabt und wir haben dort auch getrunken. Oder ich meine, wir haben dort auch getrunken und haben es hure Gaudi gehabt. Und es ist eben auch so, wie du es jetzt beschrieben hast, ist ja also das, okay, man trinkt und das ist cool und man mag viel trinken. Und das ist ja dann so das. Und dann kommt ja dann so der Punkt. Ich in meinem Fall habe dann wie irgendwann gemerkt, okay, ja, es ist gut und recht, aber ich, bei mir jetzt wieso keine weitere, oder es hat ja dann nicht eine Bahn eingenommen. Und so die Schnittstelle finde ich schon recht spannend, wo das ist ja so krass, ist wieso, ja, man fängt gleich an. Also weißt, das ist ja etwas, wo, ich sage jetzt mal als Jugendliche, man erkennt das schon, also schon nicht.
Ja, ich glaube, man sieht schon, dass es nicht nur gute Seiten hat, auf jeden Fall. Und am Tag nachher, oder? Ich meine, man merkt dann schnell mal, oh, das macht noch mehr mit mir als nur das Freunde haben oder Kollegen haben. Und was ich dann auch war, ist relativ schnell, ist dann nicht nur noch der Alkohol, ist dann bald einmal noch Cannabis dazugekommen. Die richtig coolen haben ja dann gekifft, oder?
Das stimmt.
Und dann hast du halt auch wieder überlegt, ist das ein Thema für mich, oder? Mhm. Und dort bin ich dann aber nie, dort hatte ich nie ein grosses Problem gehabt, sondern es war mehr so ein Wochenend-Ding. Ich habe dann einfach gemerkt, und ich habe dann irgendwann Freude bekommen, auch am Rausch beim Alkohol, und bin dann wie so ein bisschen rauschsüchtig geworden und habe dann gemerkt, hey, wenn ich die zwei Sachen kombiniere, ist es einfach noch viel intensiver, oder? Ich habe die Rauschwirkung, die ich schon auch dann interessant gefunden habe, nachher, also immer mehr auch dann gebraucht habe, ist natürlich dann viel intensiver gewesen durch Mischkonsum, oder?
Und ich meine, das ist ja ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Du hast gesagt, du hast es, was es eben immer auch dann gebraucht hast. Ich glaube, es gibt so, dass man merkt ja auch in dem Moment, das ist ja, schlussendlich ist es ja eine Flucht grundsätzlich. Jede, glaube, würde ich jetzt behaupten, Form von Drogen oder Betäubung ist ja eine Flucht. Ich glaube jetzt mal als Teenager vielleicht noch nicht, weil ich meine, dann weiss man gar noch nicht, vor was man flüchtet. Aber so, weißt du, ich meine, so, da finde ich so spannend, was es hat drei ja schon auch mit, wahrscheinlich, was passiert gerade im eigenen privaten Leben, wo es vielleicht noch mehr verstärkt, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, das ist ja der Klassiker, egal, man kann aus dem Haushalt kommen oder aus dem Haushalt kommen, ob man dann verfällt, um mega Suchtpotenzial zu haben, ist manchmal ja einfach auch so ein bisschen in einem oder?
Oh, ja, aber ich glaube, es sind schon ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach die Pausen genossen, oder? Eben durch das, dass auch nicht immer klassisch oder Scheidungskind. Die Eltern haben sich getrennt, wo wir noch relativ klein waren. Und dann übernimmst du vielleicht auch mal noch eine Rolle, die du vielleicht nicht siehst im jungen Alter. Oder hast du das Gefühl, müssen sie übernehmen. Und dann einfach ein paar Sachen, die dann vielleicht nicht ganz so gut waren. Und dann vielleicht auch ein wenig Leitplanken, wenn der Vater nicht da ist. Immer sehr gutes Verhältnis mit der Mutter gehabt. Fast zu gut dann. Sie war fast auch noch eine Freundin gewesen, oder?
So
und dann hast du wirklich halt Grenzen, oder wenn es dann halt mal übertrieben hast, hat dir niemand gesagt, hey, noch einmal und dann reden wir mal ein anders miteinander.
Ja.
Und ich habe dann relativ gleich auch gemerkt, wie ich es machen muss, dass ich wirklich keine Konsequenzen habe, oder ich habe blöd gesagt gemacht, was ich will. Oder?
Ja.
Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich so und so mache, dann halt schon ein bisschen manipulativ auch, oder? Und dann relativ bald herausgefunden, wie ich es machen muss, dass ich auch können machen, was ich will, so früh.
Also, und wie würdest du dann sagen, wie fest hat zum Beispiel das Umfeld, wo man sich befindet, einen Einfluss auf, in welche Richtung das geht? Dass jetzt eben, ja, weil ich finde das eben, wie nochmal, oder? Ich meine, wir können zwei Personen nehmen, dich und mich. Ich fange auch in diesem Alter an zu trinken, mache das und dann aber irgendwann eben gehe ich den Weg. Und dann, wie jetzt vielleicht in deinem Fall von, ja, es geht dann weiter und man trinkt dann noch mehr und dann kommt also die erste Droge und die erste Einstieg. Und würdest du sagen, dass eben das Umfeld schon eine grosse Rolle spielt?
Auch, aber nicht nur. Ich kann recht, wie soll ich sagen, wir haben so ein klassisches Land, eben. Wir sind auf dem Land aufgewachsen, das Landumfeld gehabt, ist einfach getrunken worden und vielleicht mal noch ein bisschen gekifft, oder? Und gleich hat man aber schnell gemerkt, man hat zu denen gehört, die am meisten getrunken, die am längsten getrunken, die immer überall im Ausgang waren. Und schon ein bisschen gemerkt, schon Tendenzen zum heftigeren Konsum. Aber die Substanzveränderung hat sich eigentlich mehr, oder andere Substanzen erst dazu gekommen, wo ich mir selber so die Leute gesucht habe. Weil sie nicht automatisch in mein Leben gekommen und gesagt, hey, probier doch mal, oder? Man kommt schon so, wenn man das will oder wenn man offen ist dafür, dann glaube ich, spüren das die Leute oder man kommt andere Leute an, die dann halt anderes Zeug auch noch konsumieren. Oder?
Was war so denn der nächste Schritt gewesen, um das jetzt eben so konkret, weil ich auch wie so finde, ja, eben auch für jemanden, der das wie...
Ja, es ist plötzlich eine Partydroge, also ich habe plötzlich mit Leuten kennengelernt, die Zugang hatten oder mir Zugang gegeben haben zu Partydrogen, oder? Aber klar, aus meiner Motivation aus, ich bin interessiert gewesen, oder? Ich habe plötzlich gemerkt, hey, da gibt es noch mehr als nur Alkohol und Gras, oder?
Und was wäre jetzt für dich Party? Ich finde das so
Partydroge. Ja, Ecstasy, klassisch. Ja. Oder,
ich finde, das klingt so Partydroge, yay! Das ist so
nein, heftig, es ist das positive Ausdruck.
Nein, absolut, ja, nein. Ich bin einfach so, ich meine, ich bin wirklich so pure Gegenteil. Ich kann, also nicht um das werden, aber ich bin auch wirklich so, ich habe keinen Plan. Darum finde ich es echt gut, mache ich das Interview mit dir, weil ich habe wirklich so keinen Plan von all diesen Zeug, all diesen Sachen, die es gibt. Ich bin wirklich so Mutter Teresa, ich habe immer so Angst gehabt vor allem. Ich habe, glaube maximal gekifft mal.
Das ist schon sagen, oder?
Ja, aber wieso wirklich so, eben, es ist wie so, da bin ich wirklich so Mutter Teresa. Nein, man kann sich nicht als Mutter Teresa benennen, das ist falsch. Aber ich meine, es muss jetzt einfach so dem einen Ausdruck geben. Darum frage ich wirklich so aus dieser Naivität raus und auch so eben so. Okay, und nachher, dann hast du wie so gemerkt, okay, dann...
Ja, du hast einfach gemerkt, hey, also eben auf keinen Fall zum Schönreden, aber da ist plötzlich ist ein Horizont aufgegangen, wenn du ja das, den Rausch gesucht genau, hast, ja. Wo noch viel weiter gegangen ist, oder? Mhm. Aber du hast dann plötzlich auch gemerkt, wow, da, es tut dann auch hinten raus viel mehr weh, oder? Also, du zahlst viel mehr, dann, der Preis ist recht gross, den du zahlst für das bisschen mehr Rausch, den du dann überkommst. Mhm. Und gleich hat es plötzlich fast keinen Ausgang mehr gegeben, wo das dann, wo das dann keinen Platz hatte oder wo ich das nicht gesucht habe. Und plötzlich hat es auch im anderen Umfeld, in meinem Trinkerumfeld, habe ich dann angefangen, wenn ich mit denen fort bin, angefangen, andere Substanzen nehmen. Teils haben sie es gewusst, teils nicht. Also es ist ja zum Teil, eben, dann bist du irgendwo im Ausgang, was völlig keinen Platz hat und du bist aber von irgendwelchen Substanzen sonst. Oder? Mhm. Und so hat das dann seinen Lauf genommen, ist einfach immer und immer mehr geworden. Oder? Mhm.
Hast du das Gefühl, du bist dir dessen bewusst? Also weißt
nein.
Also in dem Moment hast du einfach...
Du redest es ja schön, du hast ja nie ein Problem, bis es dann klopft. Oder? Also, das ist ja immer nur am Wochenende. Oder? Ich gehe ja noch arbeiten. Ich habe ja mein Leben quasi noch im Griff. Oder? Mhm. Aber es ist, ja, es ist, man merkt dann relativ bald mal, dass es nicht so ist.
Und eben dann okay, immer mal bei... Es ist weitergegangen, du bist beim Ecstasy gelandet, was auch immer in der Nase dazu kommst. Und nachher, also du, ich finde halt eben so, zum das auch mit, zum uns wie noch dann auch das mitnehmen, wie, also was würdest du denn sagen, das finde ich auch das Krasse daran, also eben du bist ja gearbeitet, du hast, oder von was für einem Zeithorizont reden wir jetzt so? Ich meine, vorher hast du gesagt, angefangen hat das alles mit...
Ja, mit 13 habe ich angefangen zu trinken und so mit, eben dann mit anderen, ich sage jetzt mit den härteren Substanzen angefangen zu experimentieren, habe ich so mit 5, 26. Also okay. Ich habe recht lang,
den Fall.
Quasi mich nur auf Alkohol und Cannabis beschränkt. Oder?
Ah, okay, aber dafür ist es nachher dann schnell gegangen im Rahmen von der härteren Substanzen.
Ja, es ist dann innerhalb von, ich sage jetzt von diesen vier Jahren, von so ein bisschen halb Jahr mal, ist es dann so, ja, fast täglich Kokain am Schluss, oder? Ist so der Weg gewesen.
Und so, und ich meine, du darfst ja zu allem noch Nein sagen, aber ich finde so, und dann ist es einfach, also weißt du, wahrscheinlich verliert man dann schon, also die Hemmung, vielleicht hat man dann gar nicht so eine Hemmung, aber
nein.
Ist es wie so gar kein, eben, es ist, wahrscheinlich ist man sich an dessen nicht bewusst, wenn ich mir jetzt überlege, ja, und dann kommt so ein Gedanke, ah ja, Koks wäre jetzt auch noch etwas.
Das Problem ist, der Gap zwischen ihnen wird immer, also ist immer klein. Oder? Also der Schritt von Alkohol zu Cannabis ist klein. Und dann vom Kiffen zum ersten Mal Ecstasy, der Schritt, dann habe ich das Gefühl, der ist entscheidend. Das war bei mir gewesen, der grösste Schritt eigentlich. Und nachher, wenn du mal so ein bisschen auf, ich habe das Gefühl, wenn du mal auf Ecstasy oder auf MDMA, also auf die ganze Partygeschichte einlässt, dann ist so das andere ja wie nicht mehr schlimmer, oder? Gefühlt. Mhm. Und dann ist weh. Kommst halt mal etwas anderes angeboten über und dann ist weh, dann ist nicht mehr, ich mache jetzt noch einen Schritt weiter, dann ist weg, was es ist weh auf der gleichen Ebene gefühlt, oder?
Würdest du dann auch sagen, weil ich eben auch da meine, ich habe mich jetzt nicht aktiv vorher damit auseinandergesetzt, aber was würdest du denn sagen, was ist so der, es hat ja eben, man sagt sich zwar nicht, es ist jetzt viel schlimmer, aber jetzt, wenn man, ich glaube, die Auswirkungen, die es ja hat, wenn man jetzt zum Beispiel mit Koks anfängt.
Ja, aber du merkst es wie nicht. Du merkst schon, mein Konsum ist bestimmt nicht gut. Aber wenn ich es heute von außen betrachte, jemand, der vielleicht gleich unterwegs war wie ich damals, da erschrickst du, oder? Aber du selber hast nie das Gefühl, also hast immer das Gefühl, ist nur nicht so schlimm, oder?
Also du hast, ja, also wirklich, also ja, in dem Moment selber würdest du wirklich sagen, du also weißt, hast du nicht mehr, aber das ist schon einmal anders, würdest du sagen, dass wenn mit das frage ich mich zum Beispiel bei Kokain, wenn man dann mit dem anfängt, dort ist es schwieriger, um es können noch selber regulieren, wie jetzt.
Ja, du kannst gar nicht mehr. Solange du hast, regulierst du gar nicht mehr. Du nimmst einfach. Also, es ist,
also weißt du, dort hast du nicht mehr sagen, so und jetzt nur noch. Nein, also weißt du das überhaupt noch, dass du gemerkt hast, und jetzt ist wie.
Ja, das kann dir auch jeder bestätigen, solange du hast, konsumierst. Oder?
Also jetzt sagst du jetzt nicht, ja, ich erst wieder nächste Woche nennt.
Nein, du bist nicht auf Zeit, du bist nicht in den Schrank und sagst, so ist gut für heute.
Nicht?
Nein.
Und, aber und das macht der Wirkstoff?
Ja, also, absolut.
Oder? Meine, also ja, ja. Es ist, eben, darum ist ja so ein Unterschied dann noch zu, ich nehme Ecstasy ein paar Mal im Jahr.
Genau.
Das ist ja der Punkt.
Ja, das ist ein riesen Unterschied.
Dass
ja
halt bei dieser Substanz das ist das Problem. Also das Problem ist, dass dann wie du wirklich die Kontrolle nicht mehr kannst haben.
Nein, das kontrolliert dich irgendwann. Oder irgendwann sagt die Substanz, wann du konsumierst.
Das finde ich jetzt schon noch eine krasse Aussage, so du merkst, wenn so die Substanz quasi bestimmt, wenn sie also wie hast du das jetzt vorhin gerade so gut gesagt?
Ja, sie irgendwann bestimmt Substanz, ah, ja, wann genau du konsumierst.
Genau, ja, irgendwann das. Und wo sind wir da im Zeitverlauf von angefangen mit Kokain zu der Tiefpunkt, also wie lange,
ja, ich glaube, bei mir würde ich sagen, ist, wo ich das erste Mal Kokain konsumiert habe, bis es dann komplett ausgeht, also bis es zum Tiefpunkt kam, ist, glaube ich, so maximal 1 bis 1,5 Jahre.
Aha, also schon so kurz und... Also
aber es liegt halt an meinem Naturell, oder wenn ich etwas gemacht habe, ist schon immer Vollgas, oder? Und das ist so ein bisschen, das kommt mir manchmal zugute, also jetzt gerade in der Berufswelt oder in der Arbeitswelt.
Ja.
Oder bei irgendetwas sonst, beim Sport, ich bin dann recht ehrgeizig, aber das ist mir dann bei der Substanzen zum Verhängnis geworden. Mhm. Oder weil einfach so ein alles oder nichts ist immer so mein Antrieb gewesen. Und das in Verbindung mit, sag jetzt, einer Substanz wie Kokain ist einfach das Gift, oder?
Mhm. Und nachher, also du hast wirklich gesagt, bei dem Moment, nie, was ich als krass finde, ist, dass man das kann, das parallel, aber dass du wieso eigentlich wieso Kontrolle vielleicht auch abgegeben hast und wieso merkst, okay, das macht mit dir. Aber eben du eigentlich deinen Alltag ja hast können meistern.
Ja, natürlich im Schluss mehr schlecht als recht, oder? Ich meine, irgendwann kommt es dann halt zum Kollaps, aber es geht recht lang. Ich sehe heute Leute, die zu uns ins Coaching kommen oder in Beratung, wo eigentlich der Ski nach außen, also die Skiwelt oder so, das die Doppellebigkeit, das funktioniert zum Teil mega lang. Ja. Und bei mir haben ganz, ganz viele Leute aus dem Umfeld nicht gewusst, dass ich harte Substanzen
konsumiere. Aber wenn konsumiert man denn da, dass das niemand merkt?
Ja, da wirst du zum Künstler, das ist ja... Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es gibt dann auch Utensilien dazu. Oder? Ja. Du gehst, hast halt immer ein bisschen Magenprobleme, musst halt ein bisschen mehr aufs WC als die anderen. Oder? Und, ach, ja, da gibt es...
Ja, ja, also klar, eben das ist mir schon...
Möglichkeit macht dann schon der Konsument, oder? So.
Ja, ja. Aber eben so, dass das wie... Du weißt, in dem Fall ja gleich so lange eigentlich, obwohl du deinem Körper ja schadest, dass so lange eigentlich gleich kannst du einfach damit funktionieren.
Ja, da gibt es aber einige, die noch viel länger funktionieren.
Eben, ja, ja, das meine ich.
Da bin ich noch ein schlechtes Beispiel.
Eben, wo ich, das meine ich. Das,
also, oder ein gutes, was relativ schnell nicht mehr funktioniert.
Aber hat, ja, das finde ich ja krass. Ich meine, eben, das ist jetzt nicht so, das hätte ich jetzt noch nie von so Geschichten gehört. Aber das finde ich fast ein bisschen beeindruckend.
Mhm.
Also weißt du, wo du dann so denkst, das ist also, oh, das perfide, weil du kannst dir so viel kaputt machen, währenddessen du aber eigentlich so viel, eigentlich so kannst du, es wäre nichts.
Ja, ja, voll. Und wenn du eine höhere Schmerztoleranz hast, sowieso, dann, Max, eben, dann schlafst du zum Teil nicht, stehst am Morgen aber gleich auf, gehst irgendwo wieder arbeiten oder kümmerst dich um die Kinder oder bist so zeugfähig, wo du sonst denkst, hey, wie geht so etwas, oder?
Mhm. Und ich meine, es ist ja sicher auch, und ich meine, finanziell ist es dann auch ein riesen Thema für viele.
Ja, ja, absolut. Dort machst du natürlich auch ganz viel kaputt.
Ja, ja, und dann willst du wahrscheinlich auch, eben, willst du denn das, du brauchst es und dann musst du es ja können zahlen. Und dann gibt es das, eben, da gibt es dann auch gerade nochmal einen riesigen Anteil, wo, ja, wo dann eben noch mehr kaputt machen kann, als das, was per se schon macht.
Das kommt dann meistens Hand in Hand, oder irgendwann fängt dann, ich sage jetzt mal, dann Pauschalbeschaffungskriminalität, oder? Wo sich dann jeder sein Ding einfallen lässt oder seinen Weg wählt, aber irgendwie in der Regel schaffst du es nicht mit einem 0815-Job oder auch, wenn du noch ein bisschen verdienst, so eine Sucht zu finanzieren. Und auch hast du dann einen Partner, der vielleicht dann aufs Konto sieht, wo du dann auch in Erklärungsnot kommst. Sprich, irgendwann fängst du halt andere Sachen überlegen, wenn ich das jetzt bewerkstellige.
Ja, eben, das ist eigentlich schon das Klasse daran, dass du musst können, das finanzieren musst. Und dann eben, ja, es macht mega Sinn.
Ich meine, ich habe immer wieder Leute, eben auch im Coaching, das ist immer wieder ein gutes Beispiel. Mir hat schon letztes Jahr ein Gesicht gesagt, ich bin sicher, ich verdiene mehr als du. Er ist aber erbettelt. Und der verdient am guten Tag 400 Franken am Tag. Ja. Und hat mir das ins Gesicht gesagt, dann hat gelacht und gesagt, ich verdiene sicher mehr als du.
Okay, das finde ich sicher noch mega spannend. Weil eben, wir kommen ja noch darauf, dass du jetzt dann, das kommt dann nachher und darum ist das, dort gibt es sicher noch mega viel wertvolle Inputs auch für wenn jemand zulässt, weil du ja jetzt eben Menschen begleitest oder coachst in dem. Aber gleich jetzt noch so das Thema, wo ja für mich auch etwas ist, was ich immer wieder schön finde im Leben. Es ist ja zwar eigentlich crazy, dass man immer wieder an einen Tiefpunkt muss kommen, um dann den Glauben oder ein Erwachen Gott was auch immer zu erleben. Mhm. Und doch gibt es einfach so viele Geschichten, wo die Menschen zuerst müssen an den Tiefpunkt kommen, damit sie so eine Kehrtwendung haben im Leben.
Ja, oder Empfang haben, sage ich einmal. Oder es ist so.
Aha.
Bei mir war es glaube so gewesen, dass ich, wenn ich dann am Tiefpunkt da gekommen bin, wie Zeit für mich gehabt, endlich mal, und wie Empfang gehabt, und in dem Moment dann plötzlich gemerkt, da ist wie noch etwas, oder?
Mhm.
Also ich habe den Fernseher geschaut, gesappt und gesehen dann den Thomas Feurer im Fernsehen bei Fenster zum Sonntag, was ja eben auch eine christliche Sendung ist, und ich habe vorher mit dem Glauben überhaupt nichts können anfangen, oder? Ich habe manchmal ein bisschen geschmunzelt oder gesagt, hey, wenn es gut tut, okay, aber lass mich bitte in Ruhe mit dem, oder? Mhm. Und ich bin aber gleich an dieser Sendung hängen geblieben, und ich habe ja gewusst, was Fenster zum Sonntag ist. Und bin aber gleich an dieser Sendung hängen geblieben. Vielleicht war es auch so, weil der Thomas ein charismatischer Typ ist, mit dem Bart, seiner Ausstrahlung und den Tattoos. Und ich habe dann gleich in dem Moment das Gefühl gehabt, der kann mir helfen, oder ich glaube, der könnte wie das Licht sein für mich.
Mhm.
Und ich habe dann ihn kontaktiert nach einer Zeit und habe dann Hilfe geholt, also bei Endless Life in St. Gallen, beim Thomas Feurer. Und dort hat dann so, ja, mein Leben nachher wie eine Wendung bekommen. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, da ist jemand, der mir hilft und der mir auch noch andere Sachen zeigt. Oder?
Mhm.
Und durch ihn, er hat mich dann mal gefragt, kommst du mit mir in die Kirche? Was für mich auch so ein komischer Moment war. Ich habe trotzdem ja gesagt, obwohl ich so dachte, was macht das mit mir? Oder wieso fragt er mich das jetzt? Oder?
Mhm.
Und gleich hat etwas in mir gesagt, gang, mach das. Wenn es nichts nützt, schadet es nicht. Mhm. Oder? Und dann dort in der Kirche hat er und der Reto, und dann, der Reto ist der Pastor in dieser Kirche, sie haben mich dann gefragt, ob sie dafür für mich beten und mich segnen. Und auch dort habe ich wieder gedacht, erstens hat mich das noch nie jemand gefragt, und es hat sich ungewöhnlich angefühlt. Und gleich hat etwas in mir gesagt, mach es.
Mhm.
Und ich glaube, dort war so der Punkt für mich, wo mein Leben dann wirklich eine Kehrtwende genommen hat. Und ich spürte dann, eben für mich, wenn ich es schon mal gesagt habe, für mich war es so wie der Moment gewesen, wo ich ja, wie den Heiligen Geist gespürt habe. Oder so den Zugang zum Glauben. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, da ist etwas. Und in dem Moment hat mir dann auch der Thomas noch gesagt, ich höre seine Worte heute noch, wieso leistest du das Leben nicht ihm in die Hand? Oder wieso übergibst du nicht ihm Verantwortung? Also klar, ich habe nicht Verantwortung bei mir, aber hey, gib dein Leben in die Hand und er hilft dir, oder er treibt dich mit. Und von dort habe ich mich weggestützt gefühlt und gemerkt, das ist genau der richtige Weg für mich.
Mhm.
Und ich habe von dem Zeitpunkt weg eigentlich nie mehr krassen Suchtdruck oder das Verlangen gehabt oder das Gefühl gehabt, mir fehlt etwas. Oder ich habe mich immer unterstützt gefühlt, habe ich allem nicht gemacht. Und von dort weg hat auch alles wieder angefangen, auf die andere Seite zu trüllen. Oder? So die Abwärtsspirale hat sich dann gekehrt und hat dann angefangen, gegen rauf zu trillen. Und so.
Das ist mega spannend. Auch mega schön, halt, dass es ja wie eben so beim Durchzappen, ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man dann wie, wenn du dich durchzappt, nachher hast du die Sendung gesehen und hast ihn gesehen und hast wie so, dann ja gleich den Schritt gemacht, um dir ja auch noch helfen lassen. Oder bist du deiner Intuition ja in dem Moment auch gefolgt und hast gefunden, das könnte etwas sein und ich gehe jetzt mal dort an. Und immer wieder so auf die kleine Stimme hören. Also ich finde auch, das ist auch etwas, wo ich sehr eine Passion darüber habe. Und ich glaube, eben dort wieder so das zum überhaupt können. Ich meine, das ist jetzt halt mega so wow, krass, ja, man hat die krassen Substanzen, haben dich logischerweise nicht dazu unterstützt, dass du kannst anhören. Aber ganz immer ehrlich, ja, Kokain tönt an mich crazy, aber die meisten Leute haben halt dann irgend sonst Zeug, wo sie sich einfach zu auch stellen und nicht anschauen und nicht empfänglich sind. Und sei es Arbeit, sei es einfach ein Problem wegdrücken. Ich meine, es ist wie so, ja krass, bei einer Droge kommt dann halt dazu, dass einem wirklich, dass man vielleicht wirklich Kontrolle sehr schnell anders verliert. Aber die meisten Leute haben, also weißt du, das ist ja dann, das ist jetzt nicht nur Ja, zum, mit dem Finger auf Leute zeigen, die irgendwie eine Abhängigkeit kommen mit Substanz oder harten Substanz. Weil ich finde, ganz viele Leute haben einfach nicht, sind eben zu, wie du sagst, der Zugang nicht oder sind nicht offen, um überhaupt zu hören, dass jemand würde sagen, hallo, ich bin fast schon da und ich helfe dir.
Absolut, aber ich glaube, es hat eben damit zu tun, das ist vielleicht auch manchmal gewollt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, also die Leute werden zugespammt mit Fernsehen, mit eben mit, sie arbeiten von morgen um 7 bis am Abend um 5 Uhr, sie kommen heim, essen jetzt Nacht, haben vielleicht noch eine Stunde, zwei mit den Kindern, wenn es gut läuft und dann sind sie eh schon müde von ihrem Alltag, schauen vielleicht noch ein bisschen Fernsehen, dass sie überhaupt das gar nicht mehr ins Studieren kommen, gehen schlafen, machen das 5 Tage lang und am Wochenende dürfen sie sich ja dann erholen von dieser strengen Woche, oder? Und es geht immer wieder von vorne los. Mhm. Und, ja, da glaube ich, hast du gar, also, und viele, es ist jetzt, bei mir ist jetzt halt, sind Substanzen gewesen, oder vielleicht auch noch, eben auch noch andere, also kombinierte Sachen. Aber wie du sagst, andere verstecken sich hinter der Arbeit, hinter dem Konsum, sonst schöne Auto, weiß nicht, teure Kleider. Es gibt ganz viele Varianten, ganz viele Arten von Konsum auch, oder? Und da glaube ich, verlieren sich schon ganz, ganz viele Leute und haben dann wie, eben, gehören dann wie nichts mehr, oder?
Mhm. Ja, weil es wäre ja für alle da, und ich bin ja immer jemand, wo das sehr, ich bin jetzt nicht, ich bin vielleicht sehr offen, aber für mich ist so der Zugang zu Gott und zum Heiligen Geist für mich auch ein wichtiger Weg in den letzten Monaten und etwas, wo ich fest, also mittlerweile wirklich auch so denke, ja, die Beziehung zu Gott, wo jetzt für mich vielleicht nicht jetzt offiziell als Christin oder in dem Glaubensrichtung mich so definieren, was ja auch nicht wichtig ist, sondern ich glaube einfach, jeder Mensch sollte wie wissen, aus meiner Sicht, dass es das gibt, dass man nicht allein muss, also dass man nicht allein muss mit allem können umgehen. Das ist wirklich so, das, was du gesagt hast, ich habe lange mich eher so von der spirituellen Welt, bin ich so zu all dem gekommen und für mich hat dann der Term, bin ich dem also am Universum können geben. Mittlerweile stimmt für mich die Benamslung von Gott auch mega gut, aber es spielt ja eigentlich alles gar keine Rolle, aber nein. Es ist doch wie so völlig auf der Hand, dass man, also das finde ich mega krass, wie viele Leute so mega abgekapselt sind zu so etwas. Und wenn man eben merkt, und das würde ich jetzt mal behaupten, mit allen Leuten, die aus meiner Sicht den Glauben haben, die alle wissen, was für eine Kraft um ist, um uns zu helfen.
Ja, und das wünschst du dann auch jedem, oder? Und denkst so, es ist voll schade, dass ihr den Zugang nicht habt im Moment, oder? Mhm. Und gleich finde ich es dann auch wieder erstaunlich, wie man zum Teil wie das gewertet wird, wenn du sagst, doch, ich bin Christ, oder? Mhm. Oder gerade für mich jetzt, bist du noch eben weiss, ein Mann, halt, lebst noch ins klassische Familienbild und da wirst du schon fast in die Ecke gestellt, manchmal auch, wenn du dann sagst, bist du noch Christ, oder? Und da finde ich manchmal oder so das, ja, das Traditionelle noch ein bisschen lebst, oder? Und so das klassische Familienbild und dann eben, bist du noch in die Kirche, also gehst vielleicht noch in die Kirche, oder? Da denke ich frage mich dann manchmal, wieso ist das etwas Schlechtes für gewisse Leute, oder?
So. Mega, das stimmt. Ich glaube, also jetzt zum das so den Teil noch so aufmachen, bevor wir nachher so auf den Endeslife reingehen. Ich glaube, schlussendlich haben wirklich viele, viele haben wie so einfach so die Tür zugemacht, was jetzt so Religion betrifft. Und dabei finde ich es jetzt, schlussendlich für mich ist einfach wie so, mein höchster Credo ist, ich will niemanden verurteilen.
Null,
absolut. Und das ist auch so das, was ich so denke, ja, es spielt keine Rolle. Ich denke schlussendlich, wenn jetzt gerade so was Religion betrifft, das ist ja ein riesen Thema, wo irgendwie bei allen Leuten irgendetwas alarmiert. Ich glaube auch für mich das Wichtigste ist, egal von welcher Überzeugung, dass man sich selber angezogen fühlt, dass man halt eben diese nicht wertet oder diese nicht judged.
Ich habe wahnsinnig gute, bekannte Freunde, die zum Teil gar nicht religiös oder Muslim sind. Oder
ja.
Das spielt mir überhaupt keine Rolle. Es tut wie nichts so Sache für mich. Aber eben nichtsdestotrotz frage ich mich gleich oft so, wieso ist denn ein Problem? Oder vor was haben die Leute denn Angst? Oder?
Ja, es ist schon so. Ich denke, es ist eine eigene Angst. Ich meine, sonst müsste einem ja gar nicht so triggern. Wieso?
Ja. Da kann man nur die Sache. Das macht ja nichts am anderen, wenn ich so fühle.
Oder genau, ja, das ist definitiv so. Ja, ich glaube, über das gibt es nochmal wie eine ganze Folge.
Kannst du nicht die Beine langen?
Ja, also ich glaube, nur schon für das Thema Glauben slash Spiritualität. Und das, mein Horizont hat sich in den letzten Monaten sicher auch durch Begegnungen auch mega erweitert. Und ich schätze das auch mega. Ich bin einfach jemand, wo ich liebe es, dass ich wie ich liebe die Offenheit an mir, so zu sagen, dass ich wie immer wieder offen bin, zum Neues lernen, zum Leuten begegnen, zum diese Situation anzuhören. Und ich glaube, das wünsche ich mir eigentlich auch für alle, wenn wir jetzt schon so bei diesem Thema sind, oder dass man wie so...
Ja, ist auch bei unserem Verein auch, um den vielleicht den Schnittpunkt noch machen. Wir haben sehr viele bei uns, die irgendwo, sagen jetzt, wahrscheinlich Christen sind. Aber unser Verein ist explizit, wir weisen auch ganz klar darauf hin, dass wir absolut, dass es da keine Verbindungen gibt zu irgendeiner Religion oder irgendeiner Glaubensrichtung oder irgendeiner Institution. Weil wir wollen einfach auch keine Türen zumachen. Oder? Wir wollen, das will auch jeder, der nichts glaubt, jeder, der etwas anderes glaubt, soll bei uns können Hilfe holen können. Das ist so, das ist uns mega wichtig, weil wir auch immer wieder, durch das wir offen mit dem umgehen, gerne in so eine Schublade gesteckt werden. Oder, oder ich meine, es darf absolut keine Rolle spielen, was für eine Gemeinde oder was für eine Glaubensgemeinschaft irgendeiner privat ist, wenn man in so einem Hilfswerk tätig ist. Spielt also in meinen Augen absolut keine Rolle. Aber.
Ich glaube, was ich noch mal gerne auch darauf zurückgehöre, ist der Moment, wo... Also wie hat sich das für dich... Also weißt, hast du zum Beispiel dann... Also eben, du hast dann wie so... Der Kanal hat sich geöffnet. Du hast gemerkt, du bist bereit. Und dann... Ja, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen? Wie, meine, ich glaube, das ist halt etwas, wenn jetzt jemand findet, ja, ich wünsche mir das eigentlich auch, aber ich spüre da halt nichts. Also weißt du, es passiert so nichts. Bist du dann... Ab dann eben regelmäßige Kille hast du für dich
gebetet. Ja, ich bin dann halt, also wie so, was ich bin dann halt mega neugierig geworden und am Anfang halt auch wieder mega übermotiviert.
Übermotiviert, auch da wieder.
Also ich bin am Anfang jeden Sonntag in der Kille gewesen, immer. Es hat fast nicht daran vorbeigeführt, dass ich am Sonntag nicht in die Kille gehe, oder? Haben wir dann fast auch selber ein bisschen zu viel, also Druck gemacht, oder? Mittlerweile wünsche ich mir ein bisschen mehr, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit finde, um am Sonntagmorgen in Gottesdienst, weil ich einfach, es tut einfach gut. Oder? Es ist so wie die Stundpause der Woche, da ist, kannst du reflektieren, was war, was erwartet mich, hast du vielleicht noch einen Input aus der Predigt oder nimmst du einfach etwas mit. Also ich habe jedes Mal, als ich im Gottesdienst war, etwas mitgenommen. Ich habe angefangen, die Bibel zu schnöken, klassisch, ich habe das Neue Testament dann gelesen. Und auch das, das hat mich auch wieder inspiriert. Du liest in einem Buch, das über 2000 Jahre alt ist und findest so viele Situationen, wo, heute noch die Lösung in diesem Buch steht. Oder? Und das hat mich dann mega fasziniert. Und ich habe mir wieder gedacht, es wäre so gut, wenn viel mehr Leute die Bibel lesen würden. So. Das ist auch etwas, was viel mit mir gemacht hat.
Ja.
Ja, und dann einfach ein bisschen im Thema gewesen. Und dann habe ich auch angefangen, immer wieder mal mein Zeugnis zu erzählen. Oder wenn jemand gefragt hat, ich tue selber, ich tue nicht missionieren, ich gehe nicht aktiv auf die Leute, so, hey, du musst jetzt Christ werden, das ist richtig gut. Und so. Aber eben, wenn es Thema wird, dann ist es mir immer eine Freude, zu sagen, hey, los, das ist meine Geschichte, das ist mein Zeugnis. Und das, glaube ich, löst dann vielleicht in den Leuten etwas aus, was dann plötzlich merkt, hey, ja, vielleicht ist das auch mein Weg oder vielleicht muss ich dort mal ein bisschen anhören. Und dann, das würde ich mir wünschen, wenn dann jemand dank jetzt unserer Unterhaltung oder dank meiner Geschichte irgendwo den Funke findet, Motivation findet, um vielleicht irgendwo zu sagen, hey, ich brauche Hilfe oder ich finde im Glauben halt oder was auch immer. Das ist so ein bisschen meine Motivation gewesen dann. Oder so lebe ich es jetzt eigentlich.
Ja, und es ist wie so, ich glaube, ich mag das mich noch mit einem Ohr erinnern, wo wir dort an der Hochzeit, wenn ich das in ein Gespräch mitbekomme, dass du für uns so sagst, was ist krass, ich bin ein anderer Mensch.
Ja, zu 100%. Ja. Also ich habe sicher noch Charakterzüge.
Also, ja.
Ich merke jetzt wieder so vieles, mal bin schon ich, aber du bist halt, wenn du aufhörst, oder zum Beispiel, ich habe dann auch ganz aufgehört zu trinken, oder? Und bei uns, ich habe vorhin gesagt, wir haben uns über das stark definiert, oder? Das ist ein grosser Teil von unserem Leben oder von unserem Kollegenkreis ist jetzt Trinken immer gross mitgespielt.
So also ist das Gespräch übrigens auch an der Hochzeit entstanden, weil du Alkohol getrunken hast.
Genau.
Und dann so...
Ja, der alkoholfreie Prosecco, den du getrunken
hast. Eben ja, und dann war es wie so, okay, wieso kein Alkohol?
Genau. Ja, und dann habe ich halt mich immer neu kennenlernen, oder? Also es ist... Du hast plötzlich gemerkt, hey, ganz vieles hat mir nur Spass gemacht, weil wir einfach können viel trinken dort, oder? Also gerade Fasnacht oder grosse Märtfester im Dorf und so, habe ich keins ausgelassen, weil ich einfach gewusst habe, Freipass, oder? Dort wirst du auch nicht komisch angeschaut, wenn du besoffen bist, oder? So wie ein Umfeld, wo es mega mag leiden oder wo es mega Platz hat. Und dann habe ich am Anfang, weiss ich noch, die erste Fasnacht, wo ich bereits nicht mehr getrunken habe, bin ich gegangen am 7. und bin am 10. wieder daheim gewesen. Dann hat meine Frau gemeint, es bricht jemand ein, weil ich wieder heimkomme, weil es so völlig ungewohnt war. Und dann ja, habe ich gemerkt, hey, ich habe mich wirklich wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt dort und das Gefühl, ich bin der einzige Mensch dort drin, der keinen Spass hat. Mittlerweile gelingt es mir aber wieder. Ich habe das über Jahre jetzt merkt, hey, es geht auch ohne. Und ich habe einen riesen Spass, wenn ich nichts trinke und ich denke, ich bin gar nicht mehr dran. Aber, am Anfang habe ich auch gedacht, wer bin ich überhaupt? Ja, vorher bin ich da der Sandro, der viel hat mögen trinken oder hat sich alle haben gewusst, der ist eh dort, der ist lang dort und wir haben es lustig mit ihm und hin und her. Und, aber manchmal hat es negative Situationen gegeben. Man hat gewusst, dass am Schluss meistens irgendwo noch ein bisschen Radau gehabt oder ausgeartet oder das hat der negative Teil von dem Ganzen. Und plötzlich bist du das alles nicht mehr. Oder?
Mhm. Ja, und dann wer bist du denn?
Und dann wer bin ich und was mache ich mit dieser Energie, mit dieser Zeit? Und
ja, das ist sicher noch heftig.
Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ich brauche etwas, um das Loch zu füllen. Oder?
Ja.
Und für mich ist dann ein Teil hat sicher der Glaube das Loch gefüllt und der andere Teil ist glaube ich so der Sport.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt. Und vielleicht, hast du es hier vom Vorgespräch schon gesagt, am Schluss ist ja immer so, es geht so viel, ich kann so lange reden. Aber was ich jetzt sicher noch möchte, unbedingt den Raum geben, weil ich fände es jetzt auch mega spannend, so, dass eben so, wer bin ich denn ohne die Sachen? Wer bin ich ohne... Das ist ja etwas, wo, das habe ich in diesem Podcast auch schon ja, auch wirklich in einem Interview mit jemandem besprochen. Ja, gleich mit dem Jakob, die Folge ist noch nicht so alt. Wer bin ich denn, wenn ich eben wenn ich meinen Job nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich alles ablege? Wer bin ich denn wirklich? Oder? Und das ist so etwas, wo ich glaube, das braucht mega Mut, um sich auch auf das einzulassen und das herauszufinden. Und darum merke ich, also, das wäre auch, die könnte man jetzt auch noch mega, mega reingehen. Aber jetzt gehen wir mal weiter noch zum Endless-Life-Verein.
Genau.
Erzähl uns mal.
Hey, ja, ich habe dann eben mit dem Thomas Feuer Kontakt aufgenommen, in der eben, wo es dann wirklich im absoluten Tiefpunkt war. Und also eben Unterstützung bekommen. Und ich habe mich dann in dieser Zeit immer gefragt, hey, schickt er mir irgendwann eine Rechnung? Oder wieso macht er das? Oder... Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Oder? Weil vorher war es immer so, wenn du irgendetwas bezogen hast oder irgendwo dir geholfen worden ist, hat sie oft so gewusst, ja, das kostet. Oder wenn du jemanden nicht gekannt hast, oder bei den Kollegen klar nicht, aber bei einem Unbekannten, wenn du die Dienstleistung in Anspruch nimmst. Oder ich bin Selbsthilfegruppe auf St. Gallen. Und sie haben das angeboten dort. Und ich habe dann immer gedacht, ja, aber hey, das muss doch irgendwo kosten. Oder? Irgendwann sagt man sicher, hey, wäre gut, wenn du mal einen rechten Potzen willst spenden oder so. Und es ist einfach nie etwas gekommen. Ich habe dann halt auch mal gefragt und hat gesagt, nein, bei uns ist alles kostenlos. Weil es einfach viele Leute gibt, die spenden, private Spender, die ja, was sich leisten können, das Herz am rechten Fleck haben und gesehen haben, was er schon gemacht hat. Mhm. Ja, und eben, was habe ich noch? Ich bin dann, habe dann angefangen, ein bisschen mitzuarbeiten auch noch. Am Anfang ein bisschen weniger, irgendwann ein bisschen mehr. Und habe dann Buchhaltung angefangen machen für den Verein im 20. Und im März 24 habe ich ein kleines Pensum, eben noch 40%, wo ich Geschäftsleitung mache. Mhm. Er ist nach wie vor der Präsident des Vereins und ich bin der Geschäftsführer. Und miteinander so leiten wir eigentlich den Verein. Ganz viele verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel eine Notschlafstelle im Winter beim Olma Areal, wo wir von ich glaube, Ende Oktober bis Ende März haben wir 10 Betten, die wir bewirtschaftet, alles mit freiwilligen Helfern. Wir haben von der Olma den Raum zur Verfügung gestellt. Wir selber bringen aber die Matratze und das Inventar. Und so haben 10 Leute immer Möglichkeiten in der Nacht, ohne dass sie sich ausweisen, ohne dass sie Bürger sind oder mit St. Gallen gemulden sind oder stellen keine Fragen. Bis immer so, das ist unser Ding, dass alles immer bedingungslos und kostenlos ist. Mhm. Also haben wir verschiedene Selbsthilfegruppen. Wir haben Selbsthilfegruppen für gestörtes Essverhalten. Wir haben Selbsthilfegruppen für Angehörige von Suchtbetroffenen. Mhm. Was unser das Angebot ist, das am meisten genutzt wird. Mhm. Weil das ist halt in dem Thema wird das gerne vergessen. Oder?
Ja, das habe ich aber im Vorgespräch auch noch erwähnt und habe vorhin also gedacht, das nimmt mich auch mega Wunder. Die Angehörigen. Aber ja.
Genau. Können wir sonst nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Und ich erzähle jetzt einfach mal vom Angebot.
Ja, voll. Nein, das wäre mega wichtig. Leben.
Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen sind unsere Büro offen. Da kann man einfach reintrampen. Da kann man die Leute in St. Gallen können bei uns einen 10-Franken-Gutschein holen. Alle zwei Wochen haben sie Anspruch auf einen. wenn sie in einer Suchtthematik sind und Armut betroffen sind, können sie das machen. Einfach, dass sie wieder mal etwas Normales können posten oder und das nutzen wir dann natürlich auch, um einen Kaffee mit ihnen zu trinken, um zu schauen, wo drückt der Schuh, wo sind Probleme. Oder manchmal sehen wir dann auch gerade, wie sind es gesundheitlich Zweig. Wir haben auch in dem Aspekt einmal im Monat einen Arzt bei uns, wo unentgeltlich auch die Leute anschauen. Dass sie Sachen, die sie nicht wollen, zum Doktor, sie gehen nicht in den Notfall, sie gehen immer im letzten Moment. Oder sie, eben, das ist immer wieder Fall, wo man sagt, hey, du musst jetzt einfach direkt in den Notfall. Oder begleitet sie dann auch in den Notfall.
Ja.
Kleider, Hygieneartikel geben wir das ganze Jahr ab. Das ist auch ein grosser Punkt. Wir haben eine Tagesstruktur, wo man am Mittwochmorgen oder am Donnerstagmorgen kann man bei uns ein T-Shirt machen. Kann man selber ein T-Shirt designen und pressen und ausschneiden. Und so Sachen. Ganz ein grosser Punkt sind Präventionen. Wir gehen an Schulen, erzählen da unsere Geschichten mit recht intensivem und gutem Bildmaterial auch. Krass. Also es ist sehr intensiv. Wir haben immer wieder Leute, die rausgehen oder mit dem Kreislauf ein Problem haben oder emotionales Problem haben, weil wir einfach die pure Realität zeigen. Oder? Und auch unsere eigenen Geschichten erzählen und nicht irgendwas im Lehrbuch. Und das, glaube ich, ist etwas von der wertvollsten Arbeit, die wir machen. Mhm. So.
Also Bilder im Stil von, was es mit Leuten macht?
Ja, Fotos davon. Also es sind Spielmaterial, das der Thomas oft zum Teil selber gefilmt, selber fotografiert. Auf der Gasse, auf der Straße.
Quasi was es mit einem kann. Also
Leute, die konsumieren, wir haben zum Beispiel ein Video, wo sich ein intravenös Kokain spritzt. Mhm. Das Spielmaterial, das geht unter Tod. Einer, der in der Wohnung sich mit einem Schuss setzt, in einer völlig zugemüllten Wohnung. Das ist alles Live-Material, das Thomas selber gefilmt hat. Aber, und das ist einfach eine andere Strahlkraft, wenn du so etwas siehst und von jemandem erzählt bekommst, der selber im Elend war. Mhm.
Was eben, er hat ja auch eine recht krasse Geschichte. Ich habe das mal auf meinem Artikel.
Ja, 15 Jahre komplett im Absturz gelebt, ja, und auch alles konsumiert, was rum war. Und zwei Jahre sogar ganz auf der Gasse gelebt, obdachlos gewesen, in den Büsch geschlafen. Mhm. Bis er dann eine Vergiftung hatte und 7 Monate im Spital war. Und von dort weg hat er dann auch aus dem Spital raus, ist er dann, hat er eine Stimme gehört, die gesagt hat, komm zurück. Er hat das interpretiert als Gang zurück auf Gasse oder und hilft den Leuten und hat dann so angefangen, das aufzubauen. Ja.
Mega schön.
Und das ist so im, also wir haben immer wieder ganz viele kleine Angebote, wo wir schauen, wo drückt der Schuh, und das Größte habe ich vergessen, Gassenweihnacht. Wir feiern immer am 25. am Abend mit den Leuten auf der Gasse in St. Gallen Weihnacht. Oh. Und da hat es mittlerweile, zählen wir manchmal mit den Gästen oder Besuchern, die noch kommen, etwa 1500 Leute.
Krass.
Die im Laufe des ganzen Abends mal da sind. Ja.
Und darum kann ich jetzt gerade sagen, also in dem Fall ein Angebot, wo wichtig, also wo gesucht wird. Also gesucht wird, meine, wo...
Ja, wir tun unser Angebot auch immer an der... Wir kreieren nichts aus irgendeiner Laune raus oder wollen nicht etwas anbieten, was es nicht braucht, sondern wir schauen immer, was ist der Need, was brauchen die Leute, und aufgrund von dem versuchen wir, unsere Angebote zu kreieren.
Mhm. Ja, ich meine, das ist mega schön, und auch wenn jemand, der zulässt, das Gefühl hat, er möchte irgendwie... manchmal finde ich es sehr schön, wenn man spendet, wenn man sowieso von etwas so direkt hört. Weißt, manchmal denkt man sich vielleicht, ich würde gerne etwas spenden oder ich habe die Möglichkeit dazu, aber wo soll ich denn jetzt? Und eben auch da, wo man mit dir, wo dort aus erster Hand, also wo dort wirklich so an der Front ist und dort voll involviert ist, also auf der Webseite von Endless Life, kann man auch ganz einfach spenden. Also da kann man
viel haben die Leute auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ist immer ein bisschen ein Thema, das die Leute nicht so gerne haben, nicht so gerne hören. Wie man sagt, ja, die Leute oder, sollen mal aufhören, muss ich das nicht machen. Oder, weißt du, man sieht nicht, dass die Leute krank sind, und man vergisst eben, wie ich vorher auch schon gesagt habe, man vergisst einfach auch die Angehörigen. Und wir sind wahnsinnig aktiv, wir kümmern uns recht stark auch um die Angehörigen. Ich glaube, wir haben mehr als 50% von den Coachings und von den Selbsthilfegruppen Teilnehmer, die bei uns sind, von den Leuten sind Angehörige, die bei uns Hilfe suchen, nicht mal unbedingt Betroffene. Oder?
Also das... Wenn ich einen riesengroßen Teil gesetzt mit nur schon im Rahmen von Leuten, die ich Kontakt habe, sei es, wenn jemand psychische Krankheiten hat, unabhängig von Drogen, sei es Leute, die Essstörungen, es ist so heftig als Angehörige, denn das auszuhalten. Oder? Und so, was wäre jetzt etwas, weil ja du eben auch in dem Fall die Erfahrungen machst, wenn jetzt jemand zulässt und so sagt, hey, ich weiss ganz genau, jemand, der mir mega wichtig ist, eben ist so, ja, hat ein Suchtproblem. Der Person geht es mega schlecht, aber man weiss ja, wie selber schlussendlich muss. Das ist der Weg, der Schritt von dem wegkommen, egal von was, sei es, ich meine, bei allem. Der Schritt, der Schritt quasi in die Heilung, der Schritt zu dieser Kehrtwendung muss schlussendlich, das kommt von der, meistens der gleichen von dieser Person. Aber was wäre jetzt so etwas so aus Coach-Sicht, was du jetzt würdest mitgeben, wenn jemand zulässt und Angehörig ist?
Ich glaube, das Wichtigste ist eben hilfvoll, als Angehörige oder als Betroffene. Es wird einem geholfen, oder? Es ist so der, irgendwo ist die Stelle, die dir hilft. Also manchmal halt nicht gerade die Erste, die da anläutest, oder die Leute haben dann oft das Gefühl, oder sagen, ich habe ja angerufen, ich habe alles gemacht, was ich kann, oder? Aber dann haben sie einmal eine Telefonnummer angerufen irgendwo, und dort sind sie vielleicht nicht gerade happy gewesen oder nicht gerade richtig aufgehoben, und dann ist es wie so, ja, nützt ja eh alles nicht mehr, oder? Dass ich dranbleiben, was bei Substanzsachen ganz wichtig ist, sagen wir oft den Angehörigen, den Geldhahn komplett abklemmen. Oder? Und das ist so, dann, wenn du jemandem das sagst, wo dann vielleicht eben der Sohn oder die Tochter betroffen ist, wo das Herz so krass mitspielt, dann sagst du, hey, du musst ihn daheim rausstellen, du musst ihm jegliche Unterstützung, du zahlst ihm Krankenkasse nicht mehr, du zahlst ihm keinen Stutz mehr. Zwar kann zwischendurch mal noch essen kommen, ist jederzeit willkommen am Tisch zu sitzen, aber es gibt kein Geld mehr und nichts mehr. Oder? Und dann merkst du schon mal, oh, das wollen sie manchmal auch gar nicht hören, oder? Machen sie dann manchmal noch ein paar Monate weiter gegen unsere Anweisungen. Aber oft ist dann irgendwann der Zeitpunkt da, wo sie dann sagen, hey, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, was muss ich noch machen? Hm. Und dann ist halt wirklich alle Mittel abklemmen, oder? Weil mit jedem, allem, oft gehört, ja, aber ich zahle noch Krankenkasse. Sagen, ja, wenn sie selber müssen zahlen, hätte er 250 Franken weniger zum Konsumieren, oder? Ja, aber dann kommt er in die Betreibung. Ja, dann kommt er halt in die Betreibung. Oder? Aber das muss meistens, wie wir vorher schon gesagt haben, richtig hart wehtun, dass du zu dieser Umkehr oder zu dem Punkt kommst, wo du den Boden auftriffst und wo du dann merkst, hey, jetzt muss ich etwas machen. Aber
ja, und ich glaube, also das tut wahrscheinlich weh. Und ich finde, dass eben so jetzt gar nicht, das kenne ich jetzt auch aus anderen Situationen, wenn man wie weiss, eben du musst. Ich glaube, das ist auch schon schwierig, oder auch mit Leuten, die ich schon begleitet habe, wo vielleicht auch jemand ähnliches, wo irgendeine so eine ähnliche Situation sind, wenn du wie weißt, du hast, dir ist jemand wichtig, aber du musst die Person fallen lassen. Mhm. Und ich glaube, ich habe eben auch schon Leute begleitet, die auch wieder jemanden kennt haben, wo irgendjemand bei jemandem mir sagt, also war bei Essthema oder psychische Probleme oder dann zum Beispiel Arbeitssucht. Und das Ding ist wie so, es führt wie keinen Weg. Also wenn wirklich jemandem willst, helfen willst, den du liebst oder den du gerne hast, dann ist es so, sie müssen rock bottom. Es gibt, das ist der Weg. Und ich glaube, das ist so verdammt schwierig, wenn du wie weißt, wow, zum Helfen muss ich jetzt richtig lokieren lassen, oder?
Absolut. Mhm. Aber gleich immer die Tür offen lassen, oder?
Nicht, klar, ja.
Viele sagen dann, ja gut, dann fix, dann ist fertig, oder?
Ja.
Das ist natürlich das andere Extrem. Und das ist einfach auch nicht der richtige Weg, oder?
Nein,
man muss ihm dem Menschen halt auch sagen, wieso man das macht, dass man aus Liebe jetzt muss gehen lassen, gehen lassen und halt die Türen aber immer offen sind für eine Mahlzeit am Tisch oder wenn sich die Person für eine Therapie entscheidet oder auf den Weg geht, dass man sagt, hey, wir gehen den Weg mit dir, das ist absolut kein Thema, aber solange du dich für jetzt in dem Fall Droge entscheidest, unterstützen wir dich mit gar nichts mehr. Mm. Und dann gibt es natürlich dann auch diejenigen, die dann komplett abstürzen oder vielleicht gar nicht mehr, dass dann auch nichts mehr nützt, oder, aber dann hätte auch alles andere nicht mehr gebracht.
Ja, es ist wie so ein Konto. Du kannst schlussendlich musst wie lernen, dass du auch nicht kannst kontrollieren oder nicht. Ja. Also das ist halt auch ein Loslassen eigentlich.
Absolut.
Mhm. Ja.
Und sonst einfach eben Hilfe anbieten und Hilfe suchen und die Leute zu Terminen begleiten oder sagen, hey, oder ich supporte dich, ich bin da, wenn du irgendwo hin willst oder dir Hilfe willst holen, ich komme mit, ich begleite dich an einen Termin oder soll ich mal anrufen, gehen wir zusammen. Mhm. Oder einfach auch wohlwollend die Themen ansprechen, weil oft werden die Leute ja auch noch verrückt, oder?
Ja, oder man wird wahrscheinlich auch verrückt, weil man selber so eine Ohnmacht hat.
Natürlich.
Und dann, ja, aber ich finde auch, wenn man es halt schafft, das aus einem Ort von Liebe, oder wie so bei sich weiss, hey, ich mache das aus Liebe, dann kann das auch eben ganz anders überkommen bei dieser Person, auch wenn sie es zu dem Zeitpunkt nicht wird, so auffassen. Aber es macht gleich etwas. Und ich glaube, darum ist es mega wichtig, dass du das sagst, so, hey, ja, auch wenn es verdammt schwierig ist, probiere, das Ganze von einem Ort von Liebe und trotzdem so Verbundenheit zu machen, auch wenn du quasi den Hahn zudrehst oder auch wenn du sagst, so nicht. Ja. Aber wenn du es gleich aus einem, ja, für das, was man hat, bei sich selber auch überhaupt an dem Ort sitzt und das wahrscheinlich können, aber ich finde es einen schönen Input, um, dass man es probieren kann, so machen.
Ja, absolut. Klingt dem halt nicht immer gleich, oder? Oder man merkt dann, es kommt vielleicht auch nicht immer an, oder es kommt erst beim fünften oder beim zehnten Mal an, aber...
Ja.
Und halt einfach auch die Hoffnung nicht verlieren, oder? Mhm. Oder den Glauben, wie man dann so schön sagt.
Genau, das sind wir wieder bei dem. Was ich jetzt gleich noch kurz, bevor wir dann gleich auch schon wieder eine Stunde fast geredet haben, weil ich es vorhin schon angedeutet habe. Wie ist das jetzt bei dir so, das Umfeld? Wie hat sich dein Umfeld, also hast du jetzt so von dem, wie hat sich dein Umfeld, ja, wie hat sich dein Umfeld verändert? Oder was hat das für einen Einfluss gehabt, dass du nicht mehr der Sandro bist, wo XY macht.
Hat's, ich glaube generell, wenn wir der, ich bin eine riesen Partysau gsi, um es so zu sagen, oder in dem ganzen Sinn, aber auch hast natürlich jeden, alle haben dich gekannt in der Umgebung, bist ein bisschen jemand, oder jeder gewusst, wer ich bin, und ich hatte auch viele Kollegen gehabt, oder so, okay. Bist halt immer am gleichen Ort am Geschirren miteinander, oder bist, mhm. Und das hat sich dann halt schon drastisch verändert. Ganz viele Leute habe ich plötzlich nicht mehr gesehen. Mhm. So. Und mein Umfeld hat sich auf ein paar wenige Leute beschränkt. Also ist geschrumpft, aber völlig okay, völlig gesund. Mhm. Ich habe im Sport ganz viele neue Leute kennengelernt. Mhm. Halt so Leute, die dann als mein Mindset, das ich jetzt habe, oder wo ich so gemerkt habe, das ist mein Ding, wo das jetzt halt teilt. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch noch wirklich, wirklich gute Freunde aus dieser Trinkzeit. Oder? Das sind halt auch meine Jugendfreunde, oder? Das, wo das aber völlig akzeptieren und mich mega, mega supportet. In dieser ganzen Abstinenzgeschichte. Oder auch, die feiern da, was ich heute mache, und sie sind auch stolz. Oder? Yeah. Und es ist auch mega schön, wenn du wieder mal merkst, jemand, sie haben echt Applaus. Oder?
Yeah.
Von denen habe ich schon noch. Aber das ist natürlich, mein Umfeld ist massiv geschrumpft.
Und vor allem so die Leute, die du jetzt davon geredet hast, die sind ja nicht die mit dir den Weg gegangen sind, die dann jeden Tag gucken. Also,
nein.
Eben zu denen, das
ist. Nein, das löst sich, das geht auch nicht. Du musst mit Leuten, die du viel konsumiert hast,
eben mit
kannst denen. In einer Abstinenz, auch vielleicht nach x Jahren, kannst du vielleicht sagen, hey, mal, man findet sich wieder irgendwo, aber also, der Grund, wieso du dich so gut gefunden hast, ist meistens der Konsum.
Mhm. Ja.
Und mit vielen Leuten, ja, mit vielen Leuten aus der Konsumzeit habe ich wirklich wenig bis nichts mehr zu tun.
Ja. Mm, ja. Mm. Ist ja dann, also macht ja mega Sinn. Ich glaube, das ist ja eh ein mega Thema. Eben so, das ist mir, wenn ich also denke, ja, wer ist wirklich mit einem befreundet, wenn man halt eben einfach nur sich selber ist und nicht in den Ausgang geht oder nicht zusammen eins trinkt und nicht, und das ist ja alles nicht verwerflich. Aber ich glaube, ich finde es gleich auch immer wieder einen spannenden Aspekt, um einfach ja, auch mega wertschätzen, wenn man so echte Verbindungen und echte Freundschaften hat.
Ja, mega voll. Oder eben Leute auch aus der Zeit, wo du im Konsum warst, wo aber nicht unbedingt nur um das gegangen oder nicht um das gegangen ist, wo dich jetzt aber gleich noch lässig findet oder gleich noch gerne. Oder, und das ist schon auch mega schön.
Ja. Ja, das zeigt ja, dass wenn du dein authentisches Ich lebst, dann hast du, das finde ich auch wichtig, das heisst ja nicht, dass du dass alle müssen genau gleich sein, wie man ist. Aber ich finde, man muss den Mut haben, ganz sich selber zu sein. Wenn man ganz sich selber ist und dann man mit diesen Leuten in Verbundenheit hat, dann sind es echte Begegnungen, dann sind es echte Freundschaften.
Und ich glaube, viele Leute haben auch schon vorher wahrscheinlich einen grossen Teil von dem in mir schon gesehen oder schon gespürt.
Ja.
Nicht nur der Draufgänger oder die Rampensau. Oder?
Ja, und das ist etwas mega Schönes, wenn Leute es eigentlich so ein Potenzial in einem gesehen, das man selber vielleicht gar noch nicht sieht. Oder, nein, das ist auch etwas mega, mega, mega Wertvolles.
Genau. Oder eben auch bei Endless Life habe ich natürlich auch eine gute Handvoll neue Freunde, die mein Leben wahnsinnig bereichern. Thomas ist ein richtig guter Freund geworden von mir.
Ja, klar.
Das ist wirklich ganz dicke Freundschaft geworden. Der Martin, der bei uns auch mega aktiv ist, auch sehr ein guter Freund. Der Roger, Tanja und Maya, es sind ganz viele Leute, die dort mitarbeiten, wo du einfach ein Herz schliessest, oder? Und wo alle, es kommen immer mehr Leute dazu, oder auch Leute im Vorstand, oder Leute, die mitarbeiten, Freiwillige, plötzlich merkst du, hey, mit dem verstehe ich mich auch mega gut, oder? Und das entstehen immer wieder neue Verbindungen, oder?
Und das finde ich einfach so, das ist an deinem Beispiel so, manchmal ist die Sicht so eingeschränkt, dass man das Gefühl hat, so, das ist mein Leben.
Du siehst auch nicht mehr daraus.
Ja, und dass man wie Adam, das so vielleicht auch so ein bisschen als Abrundung so, die Ermutigung, das Ermutigen von, es ist auch für jeden, es ist so viel dahinter möglich, wo das Leben kann ganz anders aussehen in einem Jahr.
100%, ja.
Und ich glaube, so das, egal, es muss nicht gerade so krass das Beispiel sein von eben jetzt, weiß auch nicht, dass man jetzt so Suchtverhalten hat oder es muss eigentlich gar nicht so ein extremes Beispiel sein, aber eigentlich einfach das Wissen, dass sein Leben kann in einem Jahr komplett anders aussehen.
Absolut.
Im Positiven, dass es halt Leute kann ermutigen kann, um ja, auch an dem Glauben, wieder an das Glauben, an dem festheben.
Voll.
Mhm. Hey, danke vielmals, dass du, ich glaube, wir könnten vielleicht noch einen Teil 2 machen, wir könnten noch Stunden weiterreden, weil ich hätte noch so, also ich habe das Gefühl, es ist einfach so
ein also ich bin Thema. Offen, wir können vielleicht, kannst du in einem Video mal klopfen, wenn wir den Teil 2 machen wollen.
Das ist gut, ja, es ist wie so, ich finde halt einfach, das Thema Sucht, das Thema Sucht ist so ein grosses Thema und es betrifft alle.
Ja, also, wir sagen da mal klassisch, unter jedem Dach ein Ach.
Ja.
Und es ist einfach so, das bestätigt es mir immer wieder, jeder hat seine Probleme, jeder trägt seine Steine. Und,
ja, so. Und mega schön gibt es so, ja, so Menschen, wie sich zusammentun und so etwas in der End-Life-Verein und die Suchthilfe, die mega wertvolle Arbeit leistet. Von dem her danke vielmals
sehr gerne.
Euch. Und
danke für die Einladung.
Die hier mitwirken. Ich würde sagen, das End-Life auf dieser Webseite findet man alle. Dort würde man auch finden, wenn man ein Foto also
ja, wir suchen immer wieder Leute, die für die Notschlafstelle sind wir auch regelmäßig knapp Leute.
Ja.
Wenn jemand Lust hat, sich zu investieren, mal eine Nachtwache machen will, kommt auch direkte Begegnungen mit Betroffenen. Es sind aber immer spannende, man stellt sich das viel zu aufregend vor, aber es sind mega spannende Leute, mega herzliche Leute. Es ist etwas, was man sonst vielleicht nicht unbedingt erlebt. Mega schöne Erfahrung, ich habe auch schon selber Nachtwache gemacht. Und da sind wir immer offen und immer nur melden. Das ist etwas, wo wir immer froh sind, wenn die Leute sich melden für Nachtwache.
Sehr gut, also haben wir das gehört. Das ist gut.
Schaut in St. Gallen.
In St. Gallen. Ja, also für so etwas kann man ja mal nach St. Gallen gehen. Also ich denke nicht, dass alle nur auf Aarau den Podcast hören. Aber mega schön. Hey, danke vielmals. Gibt es noch irgendetwas? Ich sage euch, dass immer so gibt es ein Abschlusswort, gibt es etwas, wo du jetzt gerade noch findest, möchtest du noch mit auf den Weg gehen, oder?
Ja, ich glaube, ich nutze da den Klassiker, wo der Thomas am Schluss einmal sagt, Drogen geben dir nichts, was nicht schon in dir steckt, aber sie können dir alles nehmen, was du bist oder hast.
Mm.
Ja, das ist ziemlich treffend, finde ich am Schluss.
Wow, das ist schön.
Mm.
Danke.
Gerne.
Und ja? Dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören. Geht unbedingt vorbei, wenn ihr die Möglichkeit habt, spendet, aber eben noch mehr, wenn ihr mal wollt, die Nachtwache machen wollt. Auch melden oder wenn ihr jemanden kennt, das Angebot teilen oder einfach wissen, dass ihr nicht allein seid, wenn das ein Thema ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.